von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Wenn es so etwas wie die Weltmeisterschaft des Segelns gibt, dann läuft die gerade, das Ocean Race, in 5 Etappen um die Welt. Und die Welt guckt zu, das ist das Verrückte. Hochseesegeln war vor 20 Jahren in Deutschland richtig bekannt. 2002 gewann die Ilbruck das Ocean Race in Kiel. Und dann verschwand dieser Sport fast völlig von der Bildfläche. Bis 2021. Nicht nur Segelfans erinnern sich an die Vendée Globe und Boris Herrmanns spektakuläre Einhand-Weltumsegelung. Jetzt gerade findet wieder das Ocean Race statt. Natürlich geht es wieder um die Welt, mit Boris Herrmann, aber auch 3 weiteren Deutschen in verschiedenen Teams auf den Weltmeeren. Yacht-Herausgeber Jochen Rieker begleitet das Rennen und ist jetzt gerade in Kapstadt nach dem 2. von 5 Rennen. Jochen, erstmal, du bist Deutschland entflohen, bist auf der anderen Erdhalbkugel, wo gerade Sommer ist. Wie ist das Wetter?
Na, zwischendurch regnet es da auch mal, aber es ist wie Hochsommer in Deutschland. 35 Grad. Ganz beeindruckend für mich. Ich war das erste Mal in Kapstadt, ist tatsächlich, wie schnell das Wetter dort wechselt. Die Surfer lieben das. Der normale Segler findet es nicht so toll, weil es geht auch mal ganz schnell in Richtung 8-9 Windstärken und fast aus heiterem Himmel. Also es ist eine begeisternde Stadt, eine vibrierende Kultur und eine faszinierende Landschaft.
Ja, es gibt ein Foto, also man muss auch unbedingt auf eure Homepage mal gehen, yacht.de. Da gibt es ein Foto von der Malizia, also das Boot von Boris Herrmann, vor dem Tafelberg, der gedeckt ist mit diesen Wolken. Also was für eine Wahnsinnsstadt ist das, oder?
Und da muss man dazu sagen, eine Woche davor, also bis an dem Tag, an dem die reinkamen, gab es dieses sogenannte Tablecloth, das Tischtuch auf dem Tafelberg gar nicht. Da hatten wir strahlendes Wetter, fast keine Wolken und eben nicht diese für den Südostwind typische Wolkenlage über dem Tafelberg. Und just zur Ankunft der Boote hat er dann aufgedeckt und damit kam dann auch Wind, also richtig guter Wind.
Wie war das Ankommen der Boote nach einer doch relativ heftigen, komisch verlaufenden 2. Etappe dann in Kapstadt? Wie hast du das mitbekommen?
Es war nicht weniger als historisch, weil es gibt nach meiner Erinnerung kein Hochseerennen über so eine lange Distanz, kein Atlantikrennen, das mir in Erinnerung wäre aus den letzten 25 Jahren, wo das gesamte Feld nach fast 18 Tagen Renndauer innerhalb von 4 Stunden einläuft. Alles und das alles auch noch an einem strahlenden Sonntagnachmittag. Also für den Wettfahrtleiter Phil Lawrence, mit dem ich anschließend gesprochen habe, der sagte, das ist wie Weihnachten und Ostern und alles andere zusammen. Der kannte kein größeres Glück. Und das Zweite ist, das fand ich fast noch bemerkenswerter, dass alle Boote ohne gravierende Schäden eingelaufen sind.
Ja, und die Segelwelt hat zugeguckt. Ja, es wurde teilweise ja live übertragen in verschiedenen Kanälen. Also unfassbar. Unfassbar, das alles zu sehen und ganz großartig. Ein bisschen frustrierend für uns Boris Herrmann-Fans war, dass er, obwohl er lange geführt hat, nur Vierter wurde. Wie genau hat er dir das erklärt? Du hast ihn ja interviewt.
Ja, also erstmal muss man sagen, die Abstände waren wirklich gering und am Morgen vor der Entscheidung war Boris Herrmann, oder er war nicht an Bord, weil er ja seinen Fuß verbrüht hatte, aber sein Team Malizia mit Will Harris als Skipper noch in Führung. Das war zwar eine theoretische Führung, taktisch waren sie da eigentlich schon Vierte. Als Segler konnte man das sehen. Fast jeder hätte gewinnen können und das Potenzial der Boote ist relativ ausgeglichen.
Erzähl uns nochmal die Geschichte, wie Boris Herrmann sich den Fuß verbrannt hat. Das ist einfach eigentlich zu verrückt. Also du musst dir vorstellen, es findet eine quasi Weltmeisterschaft statt und dann das.
Ja, die Boote sind ja irrsinnig bewegungsintensiv. Also wenn die auf den Foils sind und 20, 25, 30 oder 35 Knoten fahren, dann hast du ja kein flaches Wasser, in der Regel jedenfalls nicht. Also da hast du eine See von 2-3 Metern die fliegen sozusagen von einem Wellenkamm zum nächsten und das rappelt und scheppert wie sonst was. Und die einzige Möglichkeit, für die sich zu verpflegen, ist mit gefriergetrockneter Nahrung. Dazu brauchst du nichts außer einem Beutel, den reißt du auf und das ist das Schwierige, du brauchst heißes Wasser. Und der Moment, wo du den Jetboil, also diesen superschnellen Campinggaskocher, den Behälter von der Flamme nimmst und eingießt. Dieser Moment, das ist der einzig schwierige. Und ich Er hat es so erklärt, dass er wahrscheinlich am Ende einfach so sicher war, in seiner Bewegung an Bord und so sicher im Umgang. Das ist ein Prozess, den machen die 5-mal am Tag oder 6, wenn sie sich einen Tee machen oder einen Kaffee oder eben eine Nahrung. Und ja, da ist es passiert. Da ist es nicht in den Beutel
Ja,
gegangen,
so
sondern auf
bitter.
den nackten Fuß. Aber er hat gesagt, ihm wird es nicht passieren. Und sie haben jetzt tatsächlich auch eine Vorkehrung getroffen. Sie haben einen Absperrhahn in diesen Wasserbehälter gelötet, sodass du, wenn es richtig rumpelt, kannst du den, in Anführungszeichen, den Topf, den Wasserbehälter einfach auf der Flamme lassen und dann, also die Flamme drehst du ab und dann kannst du über den Abschlusshahn deinen Beutel befüllen, sodass da jetzt eigentlich nichts mehr, da darf jetzt nichts mehr passieren.
Was ich ganz spannend fand, du hast darüber geschrieben, dass Boris Herrmann das südafrikanische Gesundheitssystem lobte. Und er wurde da irgendwie alternativ behandelt, also nicht nach klassischer Schulmedizin, sondern ich stelle es mir wirklich vor, als ob da irgendwelche Urmenschen kommen,
Ja.
Ureinwohner und da eine Salbe aus irgendwelchen Dschungelkräutern draufschmieren, oder wie
Ja,
war das?
also er hatte, da war auch ein Arzt wohl im Krankenhaus, oder er war bei einem Arzt in Behandlung, der auch sozusagen sehr alternative Methoden vorgeschlagen hatte. Er hat dann aber einen anderen Brandspezialisten gefunden und der hat ein Pflaster ihm aufgetragen, das 3 oder 4 Tage auf der verletzten Haut bleibt. Also nicht mit einem täglichen Verbandswechsel, wie das in Europa wohl üblich ist, sondern die Heilung findet unter dem Pflaster statt, unter dem Verband. Und das hat die Heilung offenbar massiv beschleunigt und er war sehr zufrieden, aber frag mich bitte nicht nach Details.
Also wir haben ein Rennen, ja, mit Boris Herrmann als Teamchef und Skipper auf seiner Malizia. Dann haben wir Robert Stanjek und Philipp Kosciuszko dabei auf der Guyot Environnement und Sani Boyke auf der Holcim PRB. Jetzt ist Sani zweimal Erste geworden und die ist ja völlig neu in der Branche. Ich meine, sie ist natürlich Seglerin durch und durch, sie ist Silbermedaillengewinnerin und alles, aber auf diese Bootsklasse zu wechseln, das ist ja, als ob du vom Go-Kart zum Formel-1-Wagen fährst.
Also sie hat, glaube ich, alle Höhen und Tiefen, die für Hochseeregatten üblich sind oder auch nur Hochseeturns, wenn du als Fahrtensegler über den Atlantik fährst, hast du auch starke Stimmungsschwankungen. Das ist unter der Anspannung einer Regatta. Und sie war sehr ehrlich. Sie hat in ihrem Fazit gesagt, dass sie durchaus dunkle Momente hatte, die auch, wo sie gemerkt hat, dass ihre Stimmung die Stimmung des Teams belastet. Aber sie hat sich da rausgearbeitet, rausgeackert, rausgewunden und hat für sich ein sehr positives Fazit gezogen. Sie war, als wir mit dem Schlauchboot die Boote empfangen haben, die draußen durch die Ziellinie fuhren, da hat sie nur gejubelt und 10 Minuten oder 15 Minuten später, als das Boot festgemacht hat, hat sie sich mit dem rechten Arm die Tränen aus dem Gesicht gewischt. Also da war alles dabei, von
Habe ich
schierer
gesehen, ja.
Freude bis zu unendlicher Rührung. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob sie auch, ich vermute, dass sie die nächste Etappe segelt. Kevin Escoffier hat noch nicht seine Crewliste bekannt gegeben. Und nachdem er jetzt nun zweimal Erster war, ist sein ohnehin riesiger Ehrgeiz sicherlich nicht kleiner geworden. Es gibt aber meines Wissens nach keine echte Option bei der vierten Position, die eine Frau besetzen muss. Und deswegen glaube ich, dass sie es wird. Aber es wird nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil wir haben jetzt 18 Tage, unter anderem mit der Passage der Doldrums, des Kalmengürtels, also mit Leichtwind, wo du zwar unter der Hitze leidest, aber nicht gerade unter Bootsbewegungen oder Stress. Aber wir haben auch sehr, sehr schnelle Etappen im südlichen Südatlantik gesehen. Und jetzt kommt ja die Königsetappe, das Monster.
Genau, wir sprechen von 12.700 Seemeilen. Ja, das ist der Südmeerkurs von Kapstadt entlang der drei Kaps ins brasilianische Itajaí. Und das ist eine Tour, die können wir Normalsegler uns überhaupt nicht vorstellen. Was hat dir Boris Herrmann erzählt? Der freut sich drauf, ne? Der glaubt sogar, also er ist ja sonst so zurückhaltend, aber der hat in dem Interview sogar gesagt, er glaubt, er könnte gewinnen.
Ja, also der Anspruch ist da, weil Malizia hat gezeigt, dass sie, je schwerer die Bedingungen sind, desto souveräner fahren die vorneweg. Also sie sind mit ganz klarem Abstand das schnellste Boot, wenn es wellig wird und wenn es viel Wind hat. Da sind die Ersatzfoils, auf denen sie ja segeln, kein Nachteil mehr. Also die sind sogar schnellstes Boot gewesen, obwohl sie die Foils gar nicht ganz ausgefahren haben, als es ruppig war.
Wahnsinn.
Und ich denke, dass der Anspruch schon da ist und auch da sein muss. Das ist die große Chance. Also diese Etappe zählt ja doppelt. Es gibt Ungefähr auf der Höhe war zwischen Australien und Tasmanien gibt,
Also irgendwo südlich von
genau, da gibt es
Australien,
ein
genau.
Wertungstor, da wenn du den 143. Längengrad passierst, dann da wird quasi die Position festgehalten und wer da Erster ist, kriegt 5 Punkte und wer dann in Itajaí nochmal Erster ist, kriegt nochmal 5 Punkte. Das heißt, diese eine Etappe kann jetzt die beiden vorhergehenden einfach annullieren. Also es ist eine Riesenchance. Allerdings, man muss eine Einschränkung machen. Es sieht jetzt so aus, als ob die Eisgrenze, die Kursmöglichkeiten der Teams nach unten begrenzen, dass die sehr weit nördlich liegt. Denn es gibt zum einen eine Ausbuchtung von Kaltwasser im Indischen Ozean. Und man sieht das auch jetzt schon auf dem Racetracker, dass die Eisgrenze östlich von Kapstadt nach Norden, also nach Nordost geht. Und es gab einen großen Gletscher, der oder einen großen Schelfeisabbruch im Pazifik. Und es gibt sehr viel Drifteis gerade.
Ich versuche nochmal in meinen Worten zu erklären, für alle, die das jetzt nicht ganz verstanden haben mit diesem Korridor. Also die segeln natürlich in einem Korridor zwischen Eisgrenze, also an der Antarktis entlang, und dann den oberen, nicht den Kap, sondern einer Hochdruckzone, die quasi wie eine Sperrzone ist, in die man nicht reinkommen will, weil da einfach zu wenig Wind herrscht. Und je weiter die nördlich müssen, sagen wir mal von der Antarktis aus gesehen, desto schlapper wird der Wind und desto weniger groß sind die Chancen für die Malizier, weil das ist schon eine Rennziege. Ja, die will Wind und die will da schon richtig rein. Und das ist so die größte Angst von
Genau.
Boris Herrmann. Und deshalb schwinden vielleicht seine Chancen so ein bisschen, um das nur noch
Ja,
mal zu
und das
erklären.
ist auch, so wie es jetzt aussieht, wird der Start ein bisschen tricky. Also es gibt ein Tiefdruckgebiet, das aber ungefähr 400 Seemeilen südlich von Kapstadt langläuft. Und das müssen sie erwischen. Und davor haben sie ordentlichen Wind, aber jetzt leider Wind von vorne auch dabei. Das heißt, es wird ein Reaching, also ein Halbwindkurs oder eine
Das wird
Kreuz.
wehtun.
Der Weg auf diesen Südpolar-Expresszug, der ist nicht ohne.
Lass uns doch kurz über die beiden anderen Deutschen sprechen, die auf der Guyot Environnement unterwegs sind. Robert Stanjek und Philipp Kosciuszko. Also Robert Stanjek kennen die Segler, der war Starboard-Weltmeister. Philipp Kosciuszko kennt man auch, der war deutscher Meister und junger Kerl, der auch gerade aufstrebt. Hast du mit den beiden sprechen können und wie geht's denen?
Nee, ich konnte mit beiden nicht sprechen, weil die sind alle sofort, kann man auch gut verstehen, nach 18 Tagen Schwerstarbeit, in den Urlaub verschwunden. Also wir haben ganz kurz am Dock geschnackt, aber das war eigentlich nicht, das war nicht mehr als alles super, alles Roger. Robert hat in die Kameras der Veranstalter gesprochen, dass er sehr zufrieden ist mit der Crew, dass er sehr glücklich ist, auch mit der Leistung des Bootes. Er hat gesagt, wir müssen nicht über den fünften Platz diskutieren, der ist Mist, aber trotzdem hat er ein sehr positives Fazit gezogen. Und beide haben ihren Job, glaube ich, sehr gut gemacht. Man kann heute wirklich mit Fug und Recht sagen, jedes Boot kann theoretisch jede Etappe gewinnen. Und das macht das Rennen dann sehr spannend.
Du hast ein sehr langes Interview mit Boris Herrmann führen können. Kommt er dir auch verändert vor? Ein bisschen, wie soll ich sagen, zurückhaltender, weniger emotional als früher? Also, als ich mir dein Interview angehört habe, dachte ich, ich kenne den Kerl irgendwie spritziger. Oder war das eine Tagesform? Oder wie schätzt du das ein? Weil der Kerl ist ja mittlerweile ein Volksheld und wir wollen ja alles über ihn wissen.
Ja, ich glaube, Boris ist auf einer sehr stark ansteigenden psychischen Formkurve. Man muss berücksichtigen, als das Boot in Alicante angekommen ist und vorbereitet wurde fürs Ocean Race, haben sie tiefe Risse in beiden Foils entdeckt. Und mit diesen Foils hätten sie nicht antreten können. Die mussten raus, die mussten ersetzt werden. Und dann haben sie zum Glück Ersatzfoils gefunden, die eigentlich für ein ganz anderes Boot, das noch im Bau ist, gedacht waren. Das war schon Glück Nummer eins. Und dann haben sie gesagt, ja komm, wir bauen um, das schaffen wir irgendwie, weil sonst wäre das Ocean Race gelaufen gewesen. Und man muss das einfach verstehen, die standen mit dem Rücken absolut zur Wand und niemand wusste, wie gut funktionieren eigentlich die Foils, die für ein komplett anderes Boot designt waren, das leichter ist, das andere Formen hat. Auch die Philosophie der Foils, die Form der Foils ist eine andere. Wie gut würde das mit Malizia funktionieren? Und deswegen war er sehr, ich glaube, war einfach aus dem Tritt. Ganz einfach und das kann man auch nachvollziehen. Und jetzt hat er aber schon Zuversicht getankt auf der ersten Etappe, die ja sehr stürmisch war und schnell. Da sind sie aufs Podium gesegelt, Platz 3. Da war er mit an Bord. Dann musste er pausieren, hat aber von Land gesehen, die machen das eigentlich ganz gut.
Er hat auch gesagt, die brauchen mich gar nicht, ne?
Genau. Und jetzt spürt man übrigens auch zwischen dem Interview und heute ist schon wieder sozusagen ein ganz deutlicher Sprung an Optimismus, Zuversicht und auch Wollen zu spüren. Also ich glaube, der geht ins Rennen und will was reißen.
Beschreib uns doch ein bisschen, was machen die denn? Also du sagtest eben, die fahren jetzt in Urlaub erstmal zwischen den beiden, zwischen Regatta 2 und 3. Was machen die denn? Also Boris ist ja offenbar noch da.
Genau,
Ja, was machen die
Boris
die
hatte ja
Zeit?
nicht die Erschöpfung der 18 Tage, der war an Land, der hat mit Frau und Familie ein paar ruhige Tage verbracht und er ist sozusagen der Auswechselspieler jetzt. Das heißt, er ist frisch, deswegen konnte er auch die Refit-Arbeiten, also die Wartungsarbeiten am Boot begleiten und die Konkurrenzboote studieren, mit den anderen Skippern und Technikern sprechen. Aber die Segelcrew, das musst du dir vorstellen, 18 Tage 24/7, das ist wahrscheinlich wie wenn wir 2 Monate voll arbeiten. Und die hatten jetzt 5 Tage Pause, 5 Tage Urlaub. Die meisten sind irgendwo in so eine Lodge im Hinterland gefahren, weit weg vom
Ah,
Wasser
super.
und haben einfach mit Freunden, Familie abgehangen. Und das ist nicht so viel, finde ich, nach 2 Monaten Dauerfeuer,
Nee,
wenn man es umrechnet.
klar.
Und jetzt stehen ja nochmal ungefähr 40 Tage Hardcore bevor. Also die werden und in Itajaí werden sie maximal 2 Wochen Urlaub haben. Das ist, ich glaube, gäbe es eine Seglergewerkschaft, würden die sagen, das dürft ihr nicht.
Ich würde erstmal
Ja.
protestieren.
Ja, und Boris' Rolle war eben insbesondere die Begleitung der Wartungsarbeiten, die auch sehr umfangreich waren. Und man muss sich das vorstellen, die Segelcrew kommt an und geht in Urlaub und dann beginnt für die Technikcrew der Teil, der vergleichbar ist mit dem Segel, nämlich 6 Tage, fünf, 6 Tage hatten sie Zeit bis Sonntag, da mussten die Boote wieder ins Wasser. Und wenn sie im Wasser sind, dann werden sie auch noch komplettiert. Also da ist noch nicht alles gemacht. Die haben jetzt, sagen wir mal, eine Woche auch 12, 14 Stunden Tage sicherlich.
Du bleibst jetzt noch ein paar Tage in Kapstadt, bis sie dann lossegeln. Lass uns doch ein paar Worte über diese Stadt verlieren, weil ich bin begeistert. Ich finde, es ist eine der schönsten Städte und Gegenden, die ich je gesehen habe. Da kommt fast nichts mit. Dieser Landfinger im südlichen Atlantik, diese Berge, die Felsen, die Fauna, die Wale, Walrösser in den Häfen. Es ist alles so einmalig und unverwechselbar. Gibt es übrigens, kurze Werbung zwischendurch, ein tolles Buch von Thomas Ernst, Cape Town, Stadt der Gegensätze, auch bei Delius erschienen. Großartiges Buch. Also, wenn du zurück bist, lass es dir zuschicken oder kauf es dir. Wie empfindest du die Stadt?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich sie verbracht habe zwischen meinem Hotel und der Victoria and Alfred Waterfront Marina und ich war eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten. Ich habe einen kurzen Ausflug gemacht über den Tafelberg sozusagen hinweg auf die andere Seite. Und das war's. Das war mein einziges Landprogramm. Also ich kann nicht
Boah, da
sagen,
musst du noch was
ich
nachholen.
kann nicht sagen, dass ich die Stadt kenne oder verstanden habe. Ich habe, was ich gesehen habe, war einerseits faszinierend, eine sehr offene Kultur, also unabhängig von dem Status der Hautfarbe oder der Herkunft, wen auch man immer auch trifft, die Südafrikaner sind wirklich sehr, sehr freundliche Menschen. Aber mich hat auch dieses starke Wohlstandsgefälle irritiert und die
Ja,
Empfehlungen, die
absolut.
man von Freunden bekommt, wenn du im Erdgeschoss oder im ersten Stock wohnst, lass kein Fenster nachts offen und tagsüber sowieso nicht. Und dass man, wenn man in ein Restaurant in der Innenstadt fährt, wo es nicht so, wo es nach 8, 9 nicht mehr so arg belebt ist, dann nicht weiter weg als 50 Meter vom Restaurant parken. Also das sind die Dinge, die ich gehört habe und die auch Locals dann gelebt haben. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt übertriebene Vorsicht war oder nicht, aber überall siehst du Alarmanlagen, Stacheldrahtzaun, auch elektrifizierter Stacheldrahtzaun. Also, puh, das ist schon, also ich finde es
Jetzt
schwierig.
lege ich hier so eine Lobeshymne für Kapstadt hin und dann kommst
Ich will nur den Teil, der mich sozusagen auch beschäftigt hat, nicht weglassen.
Wir sprechen hier alles offen an,
Was
immer.
wir ja gar nicht kennen, ist, wenn bis zu 3-mal am Tag für 2 Stunden der Strom weg ist.
Du musst immer einen Generator
Genau.
mitschleppen.
Oder zumindest eine Battery, so ein Powerpack fürs Handy. Ja, das sind natürlich alles Dinge, die wir verwöhnten Wohlstandseuropäer gar nicht kennen. Vielleicht ist das unsere dystopische Zukunft. Vielleicht werden wir das auch eines Tages haben. nächtliche oder tägliche Stromabschaltungen. Und das wird dann halt
Ja, ich
begleitet.
glaube, dass wir alle uns selbst mit Strom versorgen werden in der Zukunft. Aber wir weichen ab. Wir kommen zurück zu The Ocean Race und vor allem zu deinem Buch, was mich ja so wahnsinnig, ich freue mich so jetzt schon so auf dein Buch. Bist du mittlerweile weitergekommen in einer Art roten Faden? Weißt du ungefähr, wie du es schreiben wirst, worum es gehen wird? Oder stocherst du da noch mehr im Dunkeln und sagst so, nee, ich warte jetzt wirklich die 5 Etappen ab und dann fange ich an zu schreiben? Wie machst du es?
Also es wird auf gar keinen Fall ein erstens, zweitens, drittens, erste Etappe, zweite, dritte, vierte. Das hatte ich mal eine Zeit lang überlegt, aber das ist gestrichen. Es wird ein Buch sein, was sehr stark über die Begegnung mit Charakteren des Rennens zu tun hat. Also klar, Menschen erzählen diese Geschichte ja am authentischsten, aber es geht eben nicht nur um die Segler, um die Teamchefs, es geht auch um Techniker, es geht um Mentalcoaches, es geht um zum Beispiel den Wettfahrtleiter, der so ein ganz ja, knurriger Typ ist mit einer weichen Seele. Also ich versuche das über die Begegnung mit den Menschen, die das Rennen mitgeprägt haben, zu erzählen. Und ich habe aber noch
Ja,
keinen
super.
roten Faden, weil den will ich mir erst suchen, wenn die in Brasilien sind. Weil es kann jetzt wirklich noch viel passieren. Also man muss sich vorstellen, einer verliert einen Mast, was durchaus möglich wäre, und kommt vielleicht.
Ja, oder rammt ein
Und,
Container.
ja,
Also,
gut, da
weißt du, es
im.
kann ja alles passieren. Ich meine, überleg mal, was für eine Strecke die jetzt ablegen.
Also da unten im Südpolarmeer gibt es nicht so viele Container, aber es gibt im Agulhas-Strom südlich von Südafrika tatsächlich so eine Ansammlung von Baumstämmen und was weiß ich was. Also da schieben Gezeiten tatsächlich alles Mögliche, was im Atlantik rumschwimmt, aufeinander. Da sind auch schon Foils gebrochen, Ruder gebrochen bei der Vendée Globe. Das ist sicherlich ein
Ja.
Risiko, aber ich denke mal allein das Wetterrisiko und Materialermüdung, die durchaus stattfindet, das kann das Rennen sehr stark prägen. Und es könnte auch sein, dass Kevin Escoffier mit Sunny Boyke an Bord nochmal gewinnt. Dann hätte er den Perfect Score, dann hätte er 3 Etappen gewonnen und mit 20 Punkten läge er dann Minimum 5 Punkte vor den anderen. Das heißt, er könnte im nächsten Leg immer noch Letzter werden, hätte dann noch 1 Punkt Führung. Also da kann einiges passieren. Es kann eine Vorentscheidung geben, also eine vorsichtige Vorentscheidung. Es kann alles auf den Kopf gedreht werden und ein Boot, das wirklich Schaden erleidet und irgendwo auf der Strecke, und da ist ja nicht viel Land inzwischen drin, also sagen wir mal in Ushuaia in Hafen einlaufen muss, um zu reparieren, das kann komplett den Anschluss verlieren. Aber ich will
Klar.
das Schicksal nicht heraufbeschwören. Mir wäre es am liebsten, wenn die alle wieder,
Innerhalb von 4 Stunden ankommen.
genau, an einem Sonntagnachmittag.
Wie gefährlich ist das? Also ich möchte jetzt nicht wie so ein Boulevardjournalist klingen, aber wie gefährlich ist das Ganze? Ich weiß von mir, also ich habe 4 große Ozeanüberquerungen gemacht. Und ich weiß von mir, jedes Mal verabschiede ich mich wirklich von der festen Welt und weiß, ob ich da auf der anderen Seite vom Teich ankomme, ist nicht sicher. Und ich habe da tatsächlich ernsthafte Gedanken jedes Mal, könnte meine letzte große Reise sein, was auch okay wäre, aber wie siehst du das? Wie gefährlich ist dieses Rennen?
Also die Boote sind schon sehr sicher, weil sie mehrfach abgeschottet sind. Das heißt, selbst wenn die jetzt zum Beispiel mit dem Bug auf einen Container fahren würden, der so ein bisschen aus dem Wasser ragt, da wird wahrscheinlich der Mast kommen. Das Boot wäre weitgehend segelunfähig, aber es würde nicht sinken. Wenn hinten ein Ruder rausreißt, wäre nicht schlimm, weil sie haben zwei und es ist alles wasserdicht abgeschottet. Da würde ich sagen, sind die Risiken nicht so groß. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verletzt auf diesen Booten, ist sehr, sehr hoch. Will Harris, der Co-Skipper von Boris, hat mir gesagt, wenn du im Vorschiff, also in der Segellast, die vor dem Mast ist, wenn du dort reingehst, dann hast du immer den Helm auf und das Boot, selbst in einem halbwegs zivilen Seegang, bewegt sich da 2, 3 Meter nach oben und unten. Und also du fliegst da im Zweifel gegen die Schotten und die werden nicht nachgeben, die sind aus Kohlefaser. Also du kannst dir den Rippenbruch holen, die Wirbelsäule verletzen. Also es kann böse Verletzungen geben. Und ja, die größte Belastung allerdings haben mir so gut wie alle Teammitglieder von allen Booten geschildert, ist bei hoher Geschwindigkeit der Geräuschpegel im Schiff. Der ist bei Malizia am schlimmsten mit weitem Abstand, weil das Boot ist nicht als Sandwich gebaut mit einem hochfesten Schaum zwischen den äußeren und inneren Kohlefaserlagen, sondern das ist pure Kohlefaser. Das Boot ist also, das hat keinerlei dämpfende Elemente in der ganzen Rumpfschale. Das ist wie eine Trommel auf Höchstspannung. Und dieser Pfeif- und Heulton, der da herrscht, der ist unvorstellbar und nicht mal mit Ohrstöpseln und darüber angelegten aktiven Noise-Canceling-Kopfhörern kriegst du das ganz weg. Also das ist der größte Psychoterror, dem die eigentlich ausgesetzt sind. Und das führt nicht unbedingt zu
Tag und
Tag und
Nacht.
Nacht und es führt nicht unbedingt zu einer Verletzung, aber es stresst halt. Du kannst dich dem ja nicht entziehen. Ja.
Zermürbt dich, ja,
Bei Team
wow.
Alicia, die waren jetzt bei einem HNO-Arzt und haben sich für jeden maßgefertigte Ohrstöpsel anfertigen lassen, damit es auch keine Druckstellen gibt, keine Scheuerstellen und damit der Geräuschabschluss optimal ist. Das heißt, so ernst nehmen wir, dass das mittlerweile tatsächlich einer der höchsten Belastungsfaktoren für die Performance der Crew.
Wie geht's denn jetzt eigentlich für dich weiter? Also, du wartest jetzt, bis die starten und machst dann wahrscheinlich erstmal Deutschlandurlaub und fliegst dann nach Brasilien oder wie ist dein Plan?
Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich Brasilien mache und dann will ich natürlich auch so wie jetzt in Kapstadt zur Ankunft schon da sein. Das Problem ist nur, wenn das zwischen 33 und 47 Tage dauern kann. Ich habe noch keinen Flug gebucht und ich hoffe, dass ich so, wenn die Neuseeland-Achter aushaben, dass sich dann so ein konkreteres Zeitfenster ergibt. Und dann werde ich erst buchen. Aber da die fast im Idealfall fast 4 Wochen in Itajaí sind, werde ich da nur die Ankunft mitverfolgen und mich dann wieder verdrücken.
Jochen, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für deine tollen Schilderungen. Wir sprechen uns hoffentlich in Brasilien wieder
Würde mich freuen.
und gucken, was jetzt passiert auf hoher See. Es ist jetzt die krasseste, die Königsetappe. Ich bin wahnsinnig gespannt und werde es alles verfolgen auf yacht.de auf jeden Fall.
Ja, Daumen drücken. Wir haben 3 Deutsche in 3 Teams. Das ist echt ein Luxus.
Jochen, danke. Viel Erfolg, viel Spaß.
Tschüss. Gerne.
Bis bald.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.